Er oder das Tierische? Jetzt spricht der Gott zu Hiob. Jetzt spricht Gott zu Hiob. Dann ganz einfach, er frisst Gras wie das Rind und doch seine Kraft ist in seinen Lenden und dann wird ein Tier beschrieben in Einzelheiten und dieses hier in Einzelheiten beschriebene Tier finden wir in der ganzen Tierwelt nicht. Warum? Wieder nimmt Gott, sagen wir mal, ein Krokodil oder ein Nashorn oder irgend so ein Tier vor sich hin als Modell, was einigermaßen als Modell passen könnte, beschreibt aber nicht das Modell. Das Modell soll nur Hilfe sein, um das unsichtbare Wesen, das der Geist Gottes hier genau beschreibt. Das wird genau beschrieben. Ich kann bei dem Modell des Hauses, das ich für einen Auftraggeber baue, nicht, erzähle ich ja auch Dinge. Ich sage, sehen Sie, hier ist der Haupteingang. Das ist eine Eichentür mit wunderbarem Schmiedeisen dran. Nicht? Dabei sieht er nur Pappdeckel und ein Loch, nicht? Bei der Tür. Verstehen wir? Nicht? So beschreibt der Geist Gottes bei allen Modellen. Und dann sagen wir, ja, die Vergleiche hinken. Nein, wir sind die hinkenden Boten, nicht die Schrift. Genau. Ja. Alles, was da steht, gilt für das Wesen, das gemeint ist. Nicht? Und beim Modell ist alles in Modellform vorhanden. Das heißt, alles, was am Modell sichtbar ist, bitte, ist dort auch vorhanden, nur überragend, wunderbar. Ne? So ist das. Nicht eines am Modell ist am Bau nicht auch vorhanden. Ne? Es hinkt also nicht. Ne? Vers 12, dieser Behemoth biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder, die Sehnen seiner Schenkel sind verflochten, seine Knochen sind Röhren von Erz, seine Gebeine gleich Barren von Eisen. Jetzt, Achtung. Er ist der Erstling der Wege Gottes. Ja, was für ein Tier ist denn der Erstling der Wege Gottes? Gar keines, nicht? Aber wer ist der Erstling der Wege Gottes? Und jetzt kommt die Präzision noch dazu, das Schwergewicht. Ich lese jetzt das Wort Erstling hebräisch, von dem haben wir schon eine Ahnung. Er ist der Reshit. Wie fängt das ganze Gotteswort an? Be, im, be, Reshit, Anfang. Also seht, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So beginnt das Wort Gottes. Stimmt es? Er ist der Reshit der Wege Gottes. Mehrzahl Wege. Ja? Wer ist der Weg Gottes? Einzahl. Wer ist der Weg Gottes? Christus. Aha. Und er kommt gerade gleich nach Christus. Von den vielen Wegen Gottes, von denen die Schrift Zeugnis gibt. Also wenn die Welt sagt, es führen viele Wege nach Rom, bitte, dann stimmt das auch. Gott hat für jeden einzelnen Menschen einen persönlichen Weg ausgewählt. So lesen wir in Hiob 29. Ich, Hiob, Jesus Christus, wählte für sie alle Geschöpfe den Weg aus. Und Gott nennt das die vielen Wege, die er seine Geschöpfe führt. Das sind meine Wege. Für jeden Einzelnen. Ganz wunderbar. Und jetzt wird das Wesen ins Auge gefasst und ins Licht gestellt, welches als Erstling Reshit aus der Hand Gottes hervorgegangen ist. Wer ist das? Satan. Aber nicht als Satan geschaffen, sondern als Erstling der Wege Gottes. Geschaffen, nicht von einem Weibe gezeugt, geschaffen als Schirmen der Gesalter Cherub. Und wo sind Cherubim aufgestellt? Nicht im Lager und nicht im Vorhof und nicht im Heiligtum, sondern nur im Allerheiligsten der Gegenwart Gottes. Und flankieren die Gegenwart Gottes. Wer war dann der zweite Cherub ihm gegenüber? Der Sohn Gottes. Ist er auch schirmend und gesalbt? Der eine Cherub, Jesus Christus, in der Schöpfung, stellt sich ja Jesus Christus immer in einer Gestalt dar, die es der Umgebung angepasst ist. Wenn er zu uns Menschen kommt, nimmt er eine Menschengestalt an. Und wenn er sich unter den Engeln bewegt, dann nimmt er Gestalt der Engel an. Und wenn er in der Gegenwart Gottes ist, dann ist er ein Cherub. So. Und jetzt, der eine Cherub, Jesus Christus, ist aus Gott, dem einen wahrhaftigen Gott, gezeugt und geboren. Und der andere Cherub, das ist der Weg Gottes, der eine. Und der andere ist der Anfang, der Erstling der Wege Gottes. Aber nur ein Werk der Hände Gottes. Und das ist der Sohn Gottes hier, im Allerheiligsten der Gegenwart des Vaters, auch in die Gestalt eines Cherub, passend im Allerheiligsten, gestellt hat, ist äußerlich zwischen ihm und dem Erstling der Wege Gottes kein Unterschied. Jetzt ist derjenige, der nur ein Werk der Hände Gottes ist, eben nur ein Werk der Hände Gottes und nicht gezeugt. Der eine hat das gleiche Gottesleben in sich, und was die Zeugung und Geburt betrifft, des Sohnes Gottes, den Zeitpunkt, heißt die Antwort: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, lesen wir, spricht der Vater zum Sohn. An welchem Tag ist das heute? Antwort: Das heute Gottes hat keinen Anfang und kein Ende. Gezeugt ohne Anfang und ohne Ende, das ist der Sohn. Und jetzt, weil nur ein Werk der Hände, ich konstruiere jetzt, ne, vergleicht er sich nicht mit dem Gegenüber und findet schirmender Cherub, Flügel. Ne. Ich brauche nur noch ein wenig so zu machen, dann bin ich noch ein bisschen höher als der Herr. Und der Gegenüber guckte auch sein Gegenüber an. In welcher Haltung? Um ihn, obwohl nur ein Werk der Hände, höher zu achten als sich selbst. Das ist zweierlei Gesinnung. Ja. Wozu sind ihm denn die Flügel gegeben? Um die anvertraute Verwalterschaft des ganzen Weltalls, bitte, des ganzen Kosmos, ne, zu beschirmen, ne, zu betreuen, zu bewahren und ans göttliche Ziel zu bringen. Und missbraucht sie schon so. Ne. Nach ein wenig überheben und schon ist der Fall geschehen. Aber seht einmal, frage doch das Vieh, Behemoth. Ne? Ja, wo sollen wir hingehen, um das Vieh zu befragen? Nicht im zoologischen Garten, sondern in der Schrift weiterlesen. Ne? Behemoth. Was haben wir da für einen Einblick? Er ist der Reshit. Seht ihr mal die Vergleichung. Ne? Christus sagt, ich bin der Anfang, der Reshit. Ne? Bitte. Und der andere ist auch Reshit, ne? Zum Verwechseln gleich. Nur wenn man sie innerlich erkennen darf, dann kommt der Unterschied zutage. Ne? Also Reshit, passt das als zwei Cherubim. Ne? Ganz wunderbar. Wenn wir gerade dran sind, dann kommt ein zweites Tier, dann sind ja auch die Fische genannt, sollen wir näher mal prüfen. Da taucht in Vers 20 der Leviathan auf. Da haben wir verschiedene Bibelstellen, wo ganz klar ist, Leviathan ist das Bild für Satan, wie er sich im Meer der Nationen tummelt. So sagt die Schrift, der Leviathan. Und der Behemoth Vieh ist Satan, wie er sich auf dem Trockenen oder wo er nun hingehört, sich bewegt. Und was spricht die Schrift nun vom Leviathan? Nehmen wir, das geht bis und mit Kapitel 41, diese Beschreibung. Vers 41, Vers 1. Siehe, eines jeden Hoffnung wird betrogen. Stimmt das, wenn er sich mit Satan einlässt? Wird man nicht schon bei seinem Anblick niedergeworfen? Wir lesen ja Michael, der schon mit Satan gekämpft hat und den Leichnam des Mose. Warte nicht, ein lästerndes Urteil gegen ihn auszusprechen. Der Herr schelte dich, Satan. Niemand ist so kühn, dass er ihn aufreize. Und wer ist es, der sich vor mein Angesicht stellen dürfte? Jetzt Vers 3 vielleicht noch. Nicht schweigen will ich, spricht Gott zu Hiob, von seinen Gliedern. Hat Jesus Christus Glieder an seinem Leib? Ja, und er? Ne? Der andere Reschit? Nur lesen wir im Buch Hiob auch, er, oder kommt es gerade hier noch, wahrscheinlich, er verschlingt die Glieder seines Leibes, der da. Und der andere wartet der Glieder seines Leibes. Aber beide sind immer Reschit, beide sind die gleiche äußere Darstellung. Wer deckte die Oberfläche seines Gewandes auf? In sein Doppelgebiss, wer dringt da hinein? Wer tat die Pforte seines Angesichts auf? Und so weiter. Oder Vers 6. Ein Stolz sind seine starken Schilder, jedes einzelne verschlossen mit festem Siegel. Nehmen wir mal irgend so ein Krokodil mit den Schildern da, den Schuppen, sagen wir, nicht? Und jetzt wird das ja übertrieben, nicht? Da noch versiegelt mit wie verschlossenes festem Siegel. Eins fügt sich ans andere und keine Luft dringt dazwischen. Was heißt das? Da kommt der Geist nicht durch. Stück an Stück hangen sie fest zusammen, greifen ineinander und trennen sich nicht. Währenddem die Glieder am Leibe des Christus haben, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Die Brüder in Christus. Und die halten zusammen. Nicht? Sein Niesen strahlt Licht aus und seine Augen sind gleich den Wimpern der Morgenröte. Ja, Sohn der Morgenröte. Und jetzt, was uns besonders, Vers 13 doch noch, in seinem Halse wohnt Stärke und die Angst hüpft vor ihm her. Sein Herz ist hart wie Stein und hart wie ein unterer Mühlstein. Alles zermalmt. 16. Vor seinem Erheben fürchten sich Starke. Wer sind die Starken? Na, das sind die Geistwesen, die Fürstentümer und Gewalten. Dann nur noch die letzten Worte, und die sind noch wieder gewaltig gefüllt. 23 oder 22, er macht die Tiefe sieden wie einen Topf, macht das Meer wie einen Salbenkessel. Hinter ihm leuchtet der Pfad, man könnte die Tiefe für graues Haar halten. Auf Erden ist keiner ihm gleich. Ja, bitte, was für ein Tier gibt es auf der Erde, für das diese Beschreibung passen würde? Jetzt kommt es. Ihm, der geschaffen ist ohne Furcht. Alle übrigen Geschöpfe hat Gott mit der Möglichkeit versehen, sich fürchten zu können. Und dann hat er sich erlaubt, ein Geschöpf, und ausgerechnet gerade das Erstlingsgeschöpf, so auszustatten, wie wir alle gern sein möchten. Furcht gar nicht kennend. Um ein für alle Mal endgültig darzustellen, wohin es führen muss, wenn irgendein Wesen im ganzen Weltall den Begriff Furcht nicht kennt, nie Furcht haben kann, sich vor nichts und niemand fürchten kann. Liebe Geschwister, das war für mich die Antwort auf die lange, bange Frage während Jahrzehnten. Herr, wie ist es möglich, dass eines deiner Geschöpfe während Äonen schon in einer ersten untergegangenen Schöpfung und jetzt noch in der gegenwärtigen Schöpfung mit Wonne und Lust und Ausharren und so weiter morden und töten und fluchen und lügen und zerstören und Feindschaft setzen und kann nicht? Wie ist das möglich? Jetzt haben wir die Antwort. Er, der geschaffen ist ohne Furcht, der kennt keine Gottesfurcht, bitte?
Wenn er keine Gottesfurcht hatte, braucht
er
keine Weisheit.
Ja, doch, ja, halt. Das ist jetzt ein Schluss, der stimmt nicht. Ja. Auf der Ebene, wo er steht. Denn er war vollkommen an Weisheit. Und trotzdem von Gott geschaffen, ohne Furcht. Das ist bei ihm als Erstling, hat Gott zum Glück nur bei einem Wesen und sonst bei keinem nur ein Wesen geschaffen, ohne Furcht. Und ihn aber gleichzeitig gefüllt mit Weisheit. Voll von Weisheit. Vollkommen an Weisheit. Also, jetzt können wir sagen, sehr gut, ein Geschöpf kann vollkommen an Weisheit sein. Überragend, vollkommen an Schönheit und all das, was wir begehren würden. Und kennt keine Furcht. Nützt Weisheit und Schönheit und Ehre und Herrlichkeit nicht nur alles nichts, sondern ist umso unheimlicher in den Auswirkungen. Zum Missbrauch. Die Weisheit hat er ja verwandelt in Hinterlist. Die Schlange war klüger, jetzt haben wir sie doch. Weiser und schlauer und listiger. Er, der geschaffen ist ohne Furcht. Da hatte ich die Antwort. Nur so ist das möglich. Nur so ist das denkbar und möglich. Und jetzt noch eine Bemerkung dazu. Wenn er, der Erstling der Wege Gottes, der kommt nämlich, was die Gerichte Gottes betrifft, zuletzt daran. Wo beginnt das Gericht? Am Hause Gottes. An dem einen Kerub, am Sohne Gottes. Und wo hört es auf? Bei dem Erstling zuletzt. Wird Gott, wenn er zuletzt vor Gericht gestellt wird, wird Gott daran denken, dass er geschaffen wurde ohne Furcht, wenn er gerichtet wird? Antwort: ja. Das heißt ja auf Deutsch, jetzt wagt Bruder Muhl, was wenigstens anzudeuten, dass Gott sogar, wenn Satan gerichtet werden wird, mildernde Umstände berücksichtigt. Aber sagt das ja niemand. Aber ist nicht wunderbar. Da ist nichts dagegen zu machen. Aber erst wenn man die Zusammenhänge, die Dinge sehen kann, wie sie sind, von Gott aus geschaut. Noch nicht genug. Als Hohl sieht er an. Und das macht der Herr Jesus. Der neigt sich zum Elendesten. Und wird selber zum Elendesten. Also ganz zwei verschiedenste Naturen. Jetzt kommt das Schönste. Er ist König über alle wilden Tiere. Jetzt landen wir wieder bei den Tieren, bitte. Frage durch das Vieh, ne? Tiere. Aber jetzt Anmerkung Elberfelder, das ist nämlich erst die Sache, und leider haben die das nicht gleich hingesetzt. Also Kapitel 28, Vers 8, was die übersetzt haben, er ist König über alle wilden Tiere, müssten sie eigentlich übersetzen, Kapitel 28, Vers 8. Ah nein, das habe ich jetzt. Nein, halt. Hier, wo komme ich? Da habe ich wahrscheinlich etwas. Hiob 28, Vers 8. Denn die wilden. Ach so, unten dann. Natürlich. Da haben die Elberfelder wieder gemogelt, nicht? Ja, warum? Weil die Ausdrücke so sind, dass sie das unmöglich als vernünftig gefunden haben und haben dann ihre Weisheit hingesetzt. Ja. Sodass nicht mal Bruder Muhl mehr nachkommt. Nicht so eine Verwirrung. Nicht? Also, da heißt es wörtlich, die Söhne des Stolzes. Ist das etwas anders als wilde Tiere? Ja, vielleicht haben sie dann auch wieder recht. Ja. Er ist König über alle Söhne des Stolzes, des Hochmutes, der Überhebung und so weiter, die in ihrer Machtentfaltung groß sein wollen. So, jetzt haben wir aber einen langen Seitensprung gemacht. Frage die Tiere. Dann zurück. Kapitel 14. Oh, no, bitte. Kapitel 12. Ja, nicht das eine Wort noch versäumen. Es spricht ja Hiob. Vers 16. Bei ihm ist Kraft und vollkommenes Wissen. Sein ist der Irrende und der Irreführende. Hat Hiob von Gott eine Erkenntnis erhalten, die wirklich Erkenntnis des Herzens Gottes ist. Sein ist der Irrende und der Irreführende. Beide sind von uns Frommen verachtet. Der Irrende ist verachtet und der Irreführende, der ist sowieso verdammt. Und Gott sagt, nur langsam, nur langsam. Die beiden habe ich auch erkauft. Die gehören auch mir. Und passt auf, was ihr für ein Urteil über mein Eigentum euch erlaubt. Nicht wahr? So. Dann noch das Wort Gott gegenüber. Vers 24, Kapitel 13. Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? Kapitel 14. Der Mensch vom Weibe geboren ist kurz an Tagen und mit Unruhe gesättigt. Wie eine Blume kommt er hervor und verwelkt. Und er flieht wie der Schatten und hat keinen Bestand. Dennoch hast du über einen solchen deine Augen geöffnet und mich führst du ins Gericht mit dir. Das lesen wir zuerst. So, Gott nimmt uns zur Seite und richtet uns, ist Richter über uns. Ich lese es einmal so, und führst mich ins Gericht mit dir. Dass mein alter Mensch von Gott mit Christus gekreuzigt worden ist, hat Gott mich dann auch mit sich zusammen ins Gericht geführt, genau nach den Forderungen des Gesetzes. Jetzt etwas wunderbar, schnell der Begriff, Vers 5. Wenn denn bestimmt sind seine Tage des Menschen und die Zahl seiner Monde bei dir sind. Nicht der, die Zahl der Monate, sondern der Mondumläufe. Die Sonne bestimmt die Zahl der Jahre. Und der Mond bestimmt die Zahl der Monde. Das ist der Originalchronometer Gottes. Und da hat Gott für jeden Einzelnen nach dem Sonnenzeiger geguckt und nach dem Mondzeiger und hat Jahre und Monate und Tage und Stunden und Minuten und Sekunden in sein Buch geschrieben. Vers 7 kommt eine feine Sache. Wird immer schöner. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Und der Blindgeborene, der im Begriff ist, von Jesus die Augen geheilt zu bekommen, der sagt so halt unterwegs, ich sehe Menschen, als wären es Bäume. Und vergleicht die Schriftbäume mit Menschen. Die Könige in Israel, die Zedern des Libanon und so weiter. Also, denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, das ist der Tod beim Menschen, so schlägt er wieder aus und seine Schösslinge hören nicht auf. Einfach, klar. Jetzt kommt aber das. Ein Schlüssel als Antwort für die Frage, was ist mit denen das Richterurteil verhängt, in den zweiten Tod abgeführt zu werden. Den Feuersee. Zweiter Tod. Hier ist die Antwort. Wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt, wenn der Baum gefällt wird, das ist der erste Tod, bleibt er liegen, steht an, wie er ist. Aber da ist noch ein Wurzelstock da, vom gleichen. Der, solange der Wurzelstock gesund ist, dann ist noch Hoffnung. Und jetzt sagen wir, bitte, wenn seine Wurzel in der Erde altert, ja, das kommt vor, und sein Stumpf im Boden erstirbt, jetzt ist der zweite Tod auch noch da. Jetzt ist die Situation hoffnungslos bei uns. Aber vor Gott, schon vom Duft des Wassers sprost er wieder auf und treibt Zweige wie ein Pflänzchen. Was heißt jetzt der feine Ausdruck Duft des Wassers? Also die Dürsten, die wir haben noch kein Wasser zu trinken, aber wie ein Kamel, ne? Riecht den Duft des Wassers kilometerweit. Und jetzt schon, der braucht noch nicht mal Wasser, der erstorbene Stumpf. Ne? Nur schon der Duft des Wassers, ne? Belebt den wieder. Und zwar zu einem Leben, wie es vorher gar nicht vorhanden war, ne? Wie es jetzt beschrieben wird. Bitte. Schon vom Dufte des Wassers sprust er wieder auf und treibt Zweige wie ein Pflänzling. Der Duft, den Duft dieses Wassers, finden wir als letzte Verheißung in unserer ganzen Bibel. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche zuerst, komm, zu seinem Hintermann. Und wen da dürstet, und wer da will, der komme und nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Und alle, die es hören, nicht? Die haben ja noch nichts zu trinken, die haben jetzt erst den Duft des Wassers gerochen, riechen dürfen. Nicht? Die Einladung wahrgenommen. Nicht? Mit einer Verpflichtung. Du darfst erst kommen, wenn du deinem Hintermann da als erstorbenen Wurzelstock auch sagst, du darfst auch kommen. Nicht? Und der Hintermann darf erst kommen, wenn er es den Dritten gesagt hat. Eine Kettenreaktion der Liebe Gottes, die erst wann aufhört? Wenn auch der Letzte gekommen ist. Ganz klar und sehr wichtig zu beachten, der reiche Mann Armer Lazarus, Gleichnis, Erzählung Jesu, hat er Durst verspürt. Ja. Wollte er trinken? Also wie heißt es da die Einladung? Wen da dürstet, hört das der reiche Mann jetzt. Ja, ja. Und trinken will, das will ich ja schon lang, aber es ist ja unmöglich. Halt, halt, halt. Unter Gesetz, nicht? Jesus erzählt das unter Gesetz noch getan. Dem Gesetz ist es unmöglich, aus einem verfügten Fluch und Tod je wieder herauszukommen. Das ist dem Gesetz unmöglich. Da rangieren alle Gegner der Allversöhnung unter Gesetz in zentralster Beziehung. Die haben recht, nach dem Gesetz vom Sinai kommt einer dem Fluch des Todes und der Verdammnis verfallen nicht wieder heraus. Ist, wie sagt, unwiderruflich ist das Gesetz. Und jetzt lesen wir in Römer 8, das dem Gesetz Unmögliche, Unwiderrufliche tat Gott. Indem er sich auf seine Weise in Christo mit dem Gesetz identifizierte, sich unter, nicht nur unter das Gesetz gestellt hat, sondern mit allen Flüchen des Gesetzes identifizierte, das heißt die Flüche an sich, sich entladen ließ und alle Forderungen des Gesetzes bezahlen, nicht? Hat er dann das Gesetz anerkannt, wenn er alle Forderungen bezahlt? Nicht? Wer will die Forderungen nochmal fordern, wenn sie alle bezahlt sind? Wer will nochmal fluchen, wenn der Fluch ausgeführt ist? Aha. Indem Gott auf seine Weise Gesetz und Propheten anerkannte, bestätigte, hat er gleichzeitig das Ende des Gesetzes bewirkt. Und das dem Gesetz Unmögliche tat Gott, indem er sich auf seine Weise an jedem Buchstaben des Gesetzes genau gehalten hat. Da braucht es ein wenig Weisheit, aber wir lesen ja, dass Gott eine Erlösung, und was haben wir gestern gelernt? Nicht nur eine Erlösung aus der Gewalt des Todes und der Finsternis Satans, sondern auch eine Erlösung, Loskauf vom Gesetz. So wunderbar bewirkt, dass das dem Gesetz Unmögliche möglich ist. Also, jetzt kann Gott, und zwar haben wir, ich repetiere, der Geist, das ist der Herr. Der Herr, der Geist. Aber wenn der Geist erscheint, dann ist das beim Herrn die zarteste, liebevollste, sanfteste Art und Weise, wie ein stilles Säuseln dort bei Elias. Da ist der Herr, der Geist. Denn der Geist ist es ja, der sich unsere Schwachheit annimmt und unsere Schwachheit und Unfähigkeiten vor Gott so formuliert aufgrund von Golgatha und Auferstehung, dass die unsere Anliegen vollkommen vor Gott ankommen. Das ist der Geist. Der spricht. Und die Braut ist sowieso etwas Zartes und Schönes und Feines und Liebliches. Und wie soll man dem allem sagen, nicht? Das sind die einladenden, wunderbarsten Kräfte. Also ist der seltsame, wunderbare Ausdruck dabei hier schon vom Duft des Wassers. Ein so poetisches Wort, nicht? Wer kann so einen Ausdruck finden? Sich menschliche Worte bedienen. Wenn Gott einmal in seiner Sprache die Dinge uns erzählen wird, dann wird es noch ganz anders leuchten.
Du meinst
vielleicht dann noch mehr? Ja, in dem Sinn natürlich. Ja. In Kapitel 14, Vers 15, Hiob zu Gott. Du würdest rufen, Gott zu Hiob, und ich würde dir antworten. Du würdest dich sehnen nach dem Werke deiner Hände. Ist das richtig von Gott aus? Ja. Nur wo wir diese Haltung Gottes vorfinden, ist es der Heilige Geist, der spricht. Wo irgendwo Worte in Worte Gottes sind, die etwas Andersartiges aussagen, ist es nicht der Geist. Da ist es entweder einer der Götter oder sonst einer der Geister, der spricht. Und das nun zu unterscheiden, wer spricht hier? Ist das der Geist Gottes des Höchsten? Oder ist das ein Wort, ein Ausspruch irgendeines der Götter oder irgendeines der Geister? So. Gilt es da, es sich schenken zu lassen, dass unser Ohr die Worte prüft, wie der Gaumen für sich die Speise kostet? Ja. Die Frage ist sofort ganz praktisch real von jedem Gläubigen, wenn er zur Kenntnis nimmt, dass unser Gott geruht hat, vielen himmlischen Majestäten die Ehre zu geben, sie dürfen jeder Einzelne als Gott in dem Machtbereich antreten, gegenüber ihren Untertanen, den er ihnen zugeteilt hat. Und diese Götter lässt Gott sprechen. Und wenn ein solcher Gott spricht, dann sagt das Wort Gottes, und Gott sprach. Ist Gott konsequent, wenn er Geschöpfe zu Göttern erhebt? Und nun beschreibt er die, was die aussprechen. Sagt er dann, Gott spricht? Wenn einer der Götter spricht, natürlich. Nicht nur Götter bestimmt und geehrt im Himmel, sondern auch auf der Erde. Mose, ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht. So steht geschrieben. Und Aaron, dein ältester Bruder, ist dein Prophet. Das ist für mich die Antwort auf die Frage, warum hat Pharao die beiden Kleinviehhirten von Kanaan nicht gleich verhaften lassen, als sie mit der frechen dem Ansuchen vor ihn getreten ist, lasst mein Volk ziehen. Na, wer seid ihr? Was wollt denn ihr da? Nicht? 10-mal, nicht? Pharao konnte nicht mal daran denken, die anzutasten. Da strahlte der Mose was aus? Die Kraft Gottes. Ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht. Liebe Geschwister, wenn wir, wer weiß, in nächster Zeit einmal vor solche Herren der Obrigkeit gestellt werden sollten, vergessen wir nicht, dass geschrieben steht, erstens, die ihn aber aufnahmen, als er in die Welt kam, denen gab er Exousia, Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Die wissen dann auch, wie der Herr Jesus vor Pilatus, du hättest gar keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wären. Und wenn der Richter, mit dem wir es zu tun haben sollten, etwas merkt, und da merkt er, von einer inneren Haltung, die Gott uns schenkt, uns sich ausstrahlen lässt, dann wird er sich einige Male Eliphas, wird ein weiser, windige Erkenntnis antworten und wird er sein Inneres füllen mit Ostwind, streitend, also der Weise ist Eliphas natürlich, streitend mit Reden, die nichts taugen. Also wie viel taugen die Reden des Hiob vor Eliphas? Mit Worten, womit er nicht nützt, nicht nützt. Es kommt ein feines Wort von Eliphas. Da habe ich wieder so eine liebevolle Schadenfreude an den Frommen. Ja, du vernichtest die Furcht und schmälerst die Andacht vor Gott. Das sind dann die fromm religiös Geschulten, nicht wahr? Die in äußeren Dingen und oberflächlichen Glaubensangelegenheiten sich befinden. Denn deine Ungerechtigkeit belehrt deinen Mund Und du wählst die Sprache der Listigen.
Ist das klar ausgedrückt? Da muss man nur staunen, wie freundlich der Herr die Freunde Jobs dann behandelt hat. Verstehen wir jetzt? Ihr drei, wenn ihr von mir etwas wollt, dann meldet euch bitte bei meinem Knecht Hiob. Ich füge jetzt in Klammer dazwischen. Denn der hat eure Torheit auf sich genommen und den habe ich angerannt im Sturme an eurer Stelle. War es bei Jesus Christus so, dass er seinen Sohn im Sturme angerannt hat, an unserer Stelle? Aha. Ist dann richtig, dass Gott zu uns sagt, wenn du von mir, Artyrlimul, etwas willst, dann melde dich bei meinem Herrn, beim Herrn Jesus. Stimmt's? Bitte schön. Die Dinge liegen so klar, so fein sauber da. Das stimmt's, beim Modell, was beim Modell sichtbar ist, ist beim Wesen, das das Modell darstellen soll, alles auch vorhanden, aber überragend wunderbar vorhanden. Lassen wir das. Ja, wenn er noch in Vers 12, 13 sagt, was reißt dein Herz dich hin und was zwinken deine Augen, dass du gegen Gott dein Schnauben kehrst und Reden hervorgehen lässt aus deinem Munde. Und dann spricht er, Vers 15, siehe, um zu beweisen, Hiob, wenn schon da oben so ist, was willst denn du eigentlich nicht? Siehe, auf seine Heiligen vertraut er nicht und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen, wie viel weniger der abscheuliche und verderbte, der Mann, der Unrecht trinkt wie Wasser. Wer ist den Augen des Elihud? Nein, das ist noch der, einer der Freunde. Wer ist der Mann, der Unrecht trinkt wie Wasser? Der abscheuliche und verderbte. Das ist der Hiob. Eigenartig, wie die Freunde immer wieder den einen Ausdruck wählen und dann ganz lange Reden anschließen, was dem widerfahren wird, nämlich der Gesetzlose. Nicht? Sie sind ja die Gerechten. Ja. Und dann wird der Gesetzlose aufs Korn genommen und dann der beschrieben. Nicht? Der wird gequält und. Ja. Hiob, pass auf, dass du nicht dahin kommst. Also Vers 20, der Gesetzlose, alle seine Tage wird der Gesetzlose gequält und eine kleine Zahl von Jahren ist dem Gewalttätigen aufgespart. Vers 22, großer Ausspruch. Er glaubt nicht an eine Rückkehr aus der Finsternis und er ist ausersehen für das Schwert. Gibt es sogar Gläubige, die glauben nicht an eine Rückkehr aus der Finsternis des Gerichtes. Also in welchem Fahrwasser gondeln die denn daher? Ne? Im Fahrwasser des Gesetzlosen. Der glaubt nicht an eine Rückkehr aus der Finsternis. Liebe Geschwister, Buch Hiob, das uns präsentiert wird als eine fromme Erfindung eines alten frommen Leviten oder so etwas. Ne? Und für uns eine Fundgrube der Weisheit Gottes, die uns Einblicke gewährt bis in die Tiefen Gottes. Und ich bitte Kassette wenden. Für uns eine Fundgrube der Weisheit Gottes, die uns Einblicke gewährt bis in die Tiefen Gottes und in Zusammenhänge und uns Antworten geben kann, die uns kein Engel und kein Mensch geben könnte. So. Kapitel 16 kommt wieder Hiob. Kapitel 17. Da bittet Hiob Gott. Mein Geist, Vers 1, ist verstört.
Jesus im Geiste erschüttert. Meine Tage erlöschen, die Gräber sind für mich, sind nicht Spöttereien um mich her, und muss nicht mein Auge weilen auf ihren Beleidigungen. Jetzt bittet Hiob Gott, sitze doch ein, leiste Bürgschaft für mich bei dir selbst. So. Was heißt das? Ich will es mit keinem Geschöpf, weder heiligen Menschen noch heiligen Engeln zu tun haben, sondern nur mit dir selbst. Bitte dich, sei du Bürge für mich bei dir selbst. Stimmt's? Hat Gott darauf geachtet? Was ist denn Christus geworden? Bürge für uns alle. Vers 9. Doch der Gerechte wird an seinem Wege festhalten und der an Händen reine wird an Stärke zunehmen. Vers 11. Meine Tage sind vorüber, zerrissen sind meine Pläne, das Eigentum meines Herzens. Was haben wir da für eine weitere Bestätigung für das Wort? Die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen. Da drin kann ich wollen, was ich will, überlegen, was ich will, tun und lassen, was ich will. Aber wenn ich da drin wachen kann, was ich will, wollen kann, was ich will, beurteilt Gott, wenn er selbst richtet, nicht nur nach dem, was da drin geschieht. Denn schon die Antwort der Zunge, was ich jetzt ausspreche, bedurfte der Genehmigung Gottes, dass er mir vorher erlaubt, Atem zu holen, bevor ich das aussprechen kann. So. Aber schon die Antwort der Zunge kommt von Jehova, eben. Von ihm hängt es ab, dass das, was ich da drin beschlossen habe, auszusprechen oder zu tun, ob das nach außen zustande kommt oder nicht. Und wenn etwas, das ich da drin beschlossen habe, zu tun, etwas Böses, und ich tue es dann nicht, vor Engeln und Menschen habe ich nichts Böses getan, stehe ich noch gerecht da. Vor Gott aber habe ich das Böse da drin im Original vollzogen, getan. Und bin schuldig und nach außen bin ich der flotte, feine Dipp. Bildad kommt wieder, übergehen wir, Kapitel 19, Hiob. An die Freunde. Wie lange wollt ihr meine Seele plagen und mich mit Worten zermalmen? Schon 10-mal ist es, dass ihr mich geschmäht habt. Ihr schämet euch nicht, mich zu verletzen. Das wäre schon genug gewesen. Und habe ich auch wirklich geirrt, so bleibt doch mein Irrtum bei mir. Großartig. Das ist meine Sache. Bitte. Sache des Herzens. Und zerrissen sind meine Pläne als das Eigentum meines Herzens. Stimmt, ne? Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen. So wisset doch, eben wenn ihr mich plagt und so weiter, dass Gott mich in meinem Rechte gebeugt und mich umstellt hat mit seinem Netze. Siehe, ich schreie über Gewalttat und werde nicht erhört. 11. Und seinen Zorn ließ er wieder mich entbrennen und achtete mich seinen Feinden gleich, nach außen. Seinen Zorn ließ er wieder mich entbrennen. Ein Wort, um lernen zu können, was wir unter Zorn Gottes zu verstehen haben. Satan reizte den David, das Volk zu zählen. An einer Stelle. Mehrere Umstände werden beschrieben. Steht zum Beispiel in der Chroniker, dann in den Königen. Gleiche Situation. Der Zorn Gottes reizte David, das Volk zu zählen, dann wieder die gleichen einzuhalten. Was heißt das? Eine mathematische Gleichung. Satan gleich
Zorn Gottes personifiziert, so wie Jesus Christus die personifizierte Liebe Gottes ist. Hat also Hiob richtig gesehen, Vers 11, und seinen Zorn ließ er wieder mich entbrennen. Hat er dem Satan, lag es an Gott, dass Satan den Hiob so zermalmen durfte? Oder dort Offenbarung so und so, wo Satan dann auf die Erde geworfen wird, lesen wir, der Zorn Gottes ist auf die Erde gekommen. Dann wird der Satan auf die Erde geworfen. Zorn ist nie eine Eigenschaft unseres Gottes, denn er empfiehlt uns, dass wir alles tun sollten, ohne zweifelnde Überlegung, ohne Zorn, ohne Geschrei, ohne das etwas. Dann kommt ja im gleichen 19. Kapitel, kommen die Worte, die wir gleich am Anfang beachtet haben. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt und so weiter. Als der Letzte wird er da stehen und meine Augen werden ihn sehen, wie er ist. Neutestamentliches, klares Evangelium, das Gott diesem Knecht damals schon geoffenbart hat. Und darin hat als Erwachsener im Glauben, als Vater in Christo zur Darstellung gebracht. Hiob, Kapitel 21. Übergehen wir. Vers 27. Siehe, ich kenne eure Gedanken und die Anschläge, womit ihr mir Gewalt antut. Denn ihr saget, wo ist das Haus des Edlen und wo das Wohngezelt der Gesetzlosen? Vers 30. Oder vorher. Und erkennet ihr ihre Merkmale nicht? Dass der Böse verschont wird am Tage des Verderbens, dass am Tage der Zornsfluten sie weggeleitet werden? Wer wird ihm ins Angesicht seinen Weg kundtun? Und hat er gehandelt? Wer wird es ihm vergelten? Wer, jetzt Vers 32, nämlich der Böse ist gemeint, und er wird zu den Gräbern hingebracht und auf dem Grabhügel wacht er. Also wäre einiges dazu zu sagen, wir fahren weiter, es ist die letzte Stunde, Hiob, heute Vormittag, Kapitel 23, Vers 8, tragisch. Siehe, gehe ich vorwärts nach Osten, so ist er, Gott, nicht da. Und rückwärts, bedeutet Westen, so bemerke ich ihn nicht. Zur Linken, Norden, während er wirkt, so schaue ich ihn nicht. Er verhüllt sich zur Rechten, Süden, und ich sehe ihn nicht. Was heißt das? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hiob wendet sich nach allen Seiten, weiß Gott ist da, aber ich sehe ihn nicht, ich nehme ihn nicht wahr, habe keinen Kontakt mit ihm. Ergreifende Situation. Vers 13. Doch er bleibt sich gleich, und wer kann seinen Sinn ändern? Was seine Seele begehrt, das tut er. Denn er wird vollenden, was über mich bestimmt ist. Und was begehrt die Seele Gottes? Der wird über mich vollenden, was über mich bestimmt ist. Jetzt. Tragische Worte, wunderbare Worte. In Kapitel 24. Warum sind nicht Zeiten aufgespart von dem Allmächtigen, gemeint sind Gerichtszeiten? Und warum sehen die, welche ihn kennen, seine Tage nicht? Wir wissen nur, dass Gerichte kommen, aber wir sehen sie, sind noch nicht da. Er beschreibt die unheimliche, widergöttliche, unbarmherzige, das Geschehen auf der Erde. Sie verrücken die
die Grenzen, sie rauben die Herde und weiden sie, sie treiben den Esel der Weisen weg, nehmen das Rind der Witwe zu Pfande, sie stoßen aus dem Wege die Dürftigen. Was heißt das? Wer ist der Weg? Sie, die Gesetzlosen, stoßen aus dem Wege die Dürftigen. Versuchen sie von Christus zu trennen. Die Elenden des Landes verkriechen sich allesamt. Siehe, wie wilde Esel und so weiter. Vers 6. Auf dem Felde schneiden sie, die Elenden, sein Futterkorn ab und lesen den Weinberg des Gesetzlosen nach. Nackt übernachten sie ohne Gewand und haben keine Bedeckung in der Kälte. Vom Regenguss des Gebirges werden sie durchnässt und obdachlos umklammern sie den Felsen. Die Elenden. Wer ist der Fels? Hiob. Hat er Christus Erkenntnis? Gottes Erkenntnis. Und der Fels neben mir, der Ölbecher, ergo. Das heißt, Christus für ihn. Die Fülle des Geistes. In ihn ergießend. In Hiob 29. Ja, du
hast. Warum hören wir von den Erweckungen in aller Welt, dort wo sie obdachlos und arm sind?
Ja. Ja, richtig. Ja. Danke. Sie reißen die Weise von der Brust und was der Elende anhat, nehmen sie zu Pfande. Nackt gehen sie einher, ohne Gewand und hungernd tragen sie die Garbe. Für die sie Bedrückenden. Jede Seele unterwerfe sich der Obrigkeit, die Gewalt über sie hat. Tragen die Geschwister in Russland Garben zugunsten der kommunistischen Regierung? Da sage ich nur, wie schade, dass die Helferkreise hier im Westen die Gesamtheit der Gläubigen im Osten als Untergrundkirche bezeichnen. Katastrophe, denn wenn die Obrigkeit dort hört, die Gläubigen in ihren, unter ihrer Macht, seien eine Untergrundkirche, das heißt, bekämpfen uns mit allen Mitteln, das ist doch Untergrundkirche, Untergrundbewegung. Furchtbar. Das heißt jetzt ja nicht, dass ich Propaganda machen möchte, um diese Hilfe an die Geschwister nicht mehr zu leisten. Im Gegenteil, ich freue mich, ich sage nur, furchtbar schade, bis und mit einer Katastrophe geistlicher Art, die Stellung der Gläubigen im Osten als Untergrundkirche zu bezeichnen. Ich wäre froh, würde Gott danken, wenn da eine Änderung vollzogen werden könnte. Aber würde nicht mehr viel nützen. Das ist schon Jahrzehnte so gelaufen. Bitte. Den Weinberg des Gesetzlosen, das Futterkorn, alles, die Gaben tragen sie. Zwischen den Mauern fressen sie Öl, bitte. Eingeklemmt und gepresst und verfolgt, sind sie Ölbäume, die Öl produzieren, bitte. Voll Geistes noch weitergeben können. Treten die Kelter für den Gesetzlosen und selber dursten sie. Von der Stadt her ächzen Sterbende und die Seele der Erschlagenen schreit. Und jetzt kommt das Unglaublichste. Und Gott rechnet es nicht als Ungebühr an. Da waren die Freunde überzeugt, jetzt reicht's. Und wir Frommen? Jetzt reicht's. Ist der Hiob doch daneben geraten. Welcher Meinung ist denn unser Apostel Paulus? Wir sollen, nachdem Gott uns hat wissen lassen, dass er in Christo das All mit sich versöhnt hat,
Sollen wir die Menschen angehen? Mit welcher Einladung? Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn unser Gott, der in Christo war und das all mit sich versöhnt hat, rechnet ihnen, wer sind ihnen? Alle Geschöpfe im ganzen Weltall, im All, rechnet ihnen ihre Übertretungen nicht zu. Ha. Ausspruch Gottes, den ihm vorerst kein Gläubiger abnimmt, so wie es darstellt. Nicht abnehmen kann, aber es ist so und bleibt so. Und unser Gott, der genau die Liebe ist in 1. Korinther 13, die dort beschrieben wird, rechnet nicht nur Übertretungen nicht zu, sondern rechnet Böses nicht zu. Hat also Hiob doch schon klar gesehen? Ich sage, ich beneide den Hiob um seine Gotteserkenntnis, um Christus Erkenntnis. Der kennt das Herz Gottes. Und weil er das Herz Gottes vollkommen hat kennenlernen dürfen, durch die Gnade Gottes, die er damals schon empfangen hat, nicht? Und darin zum vollen Mannesalter in Christo gelangt ist, erst jetzt hat Gott sich erlaubt, die Anträge Satans ein Stück weit zur Durchführung zu genehmigen. Und Gott rechnet es nicht als Ungebühr an. Oh, was steht da alles? Aber ganze Reihe Bibelstellen, die das bei Paulus noch gelegen. Vers 13. Ja, lassen wir fahren weiter. Oh, ja, jetzt kommt ja hier 29, da ist eine Kassette da. Das ist der Höhepunkt im ganzen Buch hier. Da in seiner tiefsten Erniedrigung darf Hiob durch die Gnade Gottes seine Blicke und Gedanken zurückwenden. Oh, dass ich wäre wie in den Monden der Vorzeit, wie in den Tagen, da Gott mich bewahrte, also noch nicht dem Satan Genehmigungen erteilt hat, als seine Leuchte über meinem Haupt erschien. Sein Haupt ist Christus und die Leuchte des Hauptes ist Gott. Und ich bei seinem Lichte durch die Finsternis wandelte. Wir lesen das nur ganz kurz, schnell, und denken dran, so wunderbar waren die Dinge bei den Menschen hier, nicht? Was Menschen möglich waren, als Modell. Die gleichen Buchstaben und Worte, die wir lesen, sind aber überragend wunderbar gelesen auf den großen Hiob, den Leidensknecht Gottes. Wie ich war in den Tagen meiner Reife, ja, jetzt hören wir es, ne? Als das Vertrauen Gottes über meinem Zelt gewaltete, Anmerkung, als ich noch vertrauten Umgang mit Gott hatte. Als der Allmächtige noch mit mir war. Meine Knechte rings um mich her. Also beachten, was Hiob für ein, können wir uns heute gar nicht vorstellen, was der für eine Strahlkraft, ich brauche gar keine Worte zu machen, nur lesen. Meine Knechte rings um mich her. Hiob, Christus, Engelheere, Cherubim, Seraphim. Als meine Schritte sich in Milch badeten, und der Fels neben mir Ölwäsche ergoss. Der Schlemmer seine Schritte in Milch baden. Was heißt das? Milch soll ich euch zu trinken geben? Ihr bedürftet der Milch. Die Anfangsgründe des Wortes der Wahrheit. Bewegt sich der Sohn Gottes auch darin? Aber das ist sein Wandel. Und der Fels neben mir, wer ist der Fels des Hiob? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ne? Christus. Ölbäche ergoss. Fülle des Geistes. Als ich durch das Tor in die Stadt hineinging, das heißt, Hiob, der Erde, Christus ins himmlische Jerusalem, meinen Sitz auf dem Platze aufstellte, Richterstuhl bezog, was geschah? Die Jünglinge sahen mich, verbargen sich. Ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr den Bösen überwunden habt. Nicht? Jünglinge sind im Krieg an der Front von. Aber wenn der Hiob erschienen ist, haben sie seine Gegenwart, die Strahlkraft seiner Gegenwart, die Jünglinge nicht ertragen. Die haben sich zurück verborgen. Erstens, die Jünglinge sahen mich, verbargen sich. Und die Greise, denen man nach dem Gesetz den Sitz anzubieten hat, wenn einer kommt, die Greise erhoben sich, blieben stehen. Wie lange? Solange der Hiob da war. Gibt es am Thron Gottes oben auch Älteste? Sitzen die oder stehen die? Ja, bitte schön. Seht, Modell, Zug um Zug, Zug um Zug. Bei Hiob stimmt's, was Menschen möglich war, wunderbar. Die Fürsten hielten die Worte zurück, die sonst große Reden halten. Und die Vornehmen sind noch Bernerinnen hier. Bernerinnen. Grüße die Fürnehme. Oder wer sagt ihr da nicht? Ja, die große, die, wir? Ja, Grüßele, aber Grüßele Fürnehme. Ne? Ja, Grüßele Fürnehme. Ne? Die hohen Bernerburger da. Also gut, was machen die? Die Vornehmen legten die Hand, die Stimme der Vornehmen verstummte. Und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen, solange der Hirt da war. Und da oben war keiner ein Wort zu sprechen, und den Fürstentümern und Gewalten und so weiter, solange Christus da ist. Und wenn das Ohr hörte, da gibt es denn Ohren, die hören nicht, die hören und doch nicht hören, so pries es mich glücklich. Und wenn das Auge sah, gibt es in Augen, die sehen und sehen doch nicht. So legt es Zeugnis von mir ab. Hiob. Christus. Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief. Hiob. Christus. Und die Weise, die keinen Helfer hatte. Hiob. Christus. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Haben wir schon gehört, gestern. Das Herz der Witwe machte ich jubeln. Da brauchst du allerhand, nicht? Und das Herz einer Witwe zum Jubeln zu bringen. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit und sie bekleidete mich. Ja, da haben wir einen Pharisäer. Ne? Ziehet was an, nicht nur die ganze Waffenrüstung Gottes, ziehet den Herrn Christus an. Ne? Haben wir dann uns bekleidet mit der Gerechtigkeit Gottes und sie bekleidete mich, der Geist bestätigt dann das. Ne? Auge war ich dem Blinden und Fuß dem Lahmen. Christus hat ja Blindgeborenen das Augenlicht wiedergegeben. Aber das ist noch viel mehr. Das ist alles hier. Nicht nur heilt Gott unsere Blindheit unserer Augen, indem er uns erleuchtete Augen des Herzens gibt, sondern er möchte als vollkommenste letzte Gabe, möchte der Vater, dass Jesus Christus selber unser Auge sein, nicht? Bitte, Auge war ich dem Blinden. Hiob begegnet einem Blinden, geht sofort auf ihn zu, liegt am Mann, wohin willst du, nicht? Und führt ihn dorthin. Menschenmögliche, nicht? So. Auge war ich dem Blinden, aber es ist bei Christus. Wenn Christus unser Auge geworden ist, sehen wir dann genauso klar wie er. Aha. Können wir dann alle Vorgänge im Weltall und unter den Menschen und in unserer Familie genauso liebevoll, langmütig und barmherzig beurteilen wie Jesus? Wenn Jesus unser Auge ist, ist dann unser ganzer Mensch Licht. Wie steht geschrieben? Ja. Wenn das Auge Licht ist, der ganze Leib Licht. Fuß dem Lahmen. Deshalb und das Böse meiden, bei Hiob, ne? Fuß dem Lahmen. Christus ist auch unser ganzer Wandel. Ist er rein? Ist er in Ordnung? Das ist, sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Alles, was uns fehlt? Handel, Wandel, alles. Das Christus ist uns geschenkt. Vater war ich den Dürftigen und die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Kommt einer dahergelaufen, hat gehört, der Hiob nimmt sich richtigerweise, fähigerweise jeder Angelegenheit an. Ne? Kommen viele, die er nicht kannte. Aber was macht er? Ihre Rechtssache untersucht er. Und Christus? Weichet von mir, ihr Übeltäter, denn ich kenne euch nicht, sagt Jesus zu einer ganz bestimmten Sorte von Geschöpfen, die vor seinem Richterstuhl stehen. Ich kenne euch nicht. Aber was macht er trotzdem nach diesem Wort? Ihre Rechtssache untersucht er trotzdem vollkommen gerecht. Ist dann noch Hoffnung für die? Ja. Die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Ich zerbrach das Gebiss des Ungerechten und seinen Zähnen entriss ich die Beute. Das gab eine Stelle für den Moment der Entrückung. Das heißt, ein plötzlichen letzten Augenblick herausreißen und in Sicherheit setzen. Ich sprach, in meinem Neste werde ich verscheiden und meine Tage vermehren wie der Phönix. Darf hier nicht stehen. Ne? Tod und Auferstehung in einem Wort. Meine Wurzel wird ausgebreitet sein am Wasser und der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig. Was der Leib des Christus ist als Vergleich, also was die Glieder am Leibe des Christus sind, sind am Baum des Lebens die Zweige, das sind wir. Ne? Und der Tau wird übernachten auf meinem Gezweige. Der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig. Die Zeitspanne der Gemeinde heißt vor Gott Nacht. Vom Sonnenuntergang bis um Mitternacht. Und der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig. Das heißt, die feinste, zarteste Art der Verkündigung des Evangeliums, das ist der Tau des Himmels, ne, wird übernachten, ja, während dieser Nachtzeit auf den Gliedern meines Leibes, auf den Zweigen des Baumes des Lebens ruhen. Mein Bogen wird frisch bei mir bleiben und meine Ehre oder Bogen verjüngen. Zusammenfassung gewaltig. Sie hören mir zu. Wer sind die Sie? Alle vorher genannten. Ja. Von den Vornehmen und Fürsten und Jünglingen und Greisen und Witwen und Waisen und solche, die er nicht kennt und weiß was alles. Sie hören mir zu, dürfen wir das in der Gegenwart lesen, hebräisch erlaubt, und harren und hoffen schweigen auf meinen Rat. Jetzt ist es im Weltall so weit, dass Gott jeden Mund verstopft hat, damit er einmal reden kann. Nach meinem Worte sprachen sie nicht wieder, gibt es keinen Widerspruch mehr. Und auf sie träufelte meine Rede. Jetzt bekommen die auch etwas vom Tau des Himmels zu spüren. Sie sperrten ihren Mund auf, sie harrten auf mich wie auf den Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach dem Spätregen. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten, Hiob. Und der Herr Jesus hat das zu uns auch schon sagen müssen, oh du Kleingläubiger, warum bist du so furchtsam? Und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Also wir können mit so griesgrämigem Gesicht zum Herrn Jesus kommen, das ändert an der Leuchtkraft bei ihnen gar nichts. Ne? Hingegen, wenn mich einer so griesgrämig anguckt, dann komme ich auch nicht mehr ganz raus. Ne? Das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben, bei Hiob. Ne? Die Geistesfülle wird immer schöner. Ich, Hiob, wählte für sie den Weg aus. War er bevollmächtigt? Autorität? Maximal. In jeder Hinsicht. Als König, als Priester, als Prophet, als Armenfürsorger, als Vater, als Sohn. So. Ich wählte für sie den Weg aus. Da bleiben einen Moment noch stehen. Letzten Endes spricht er, wer mich sieht, sagt Christus, der sieht den Vater. Also alles, was wir jetzt auf Christus geachtet haben, gilt natürlich für den Vater auch. Und wenn wir jetzt lesen, ich wählte für sie alle den Weg aus, jetzt hören wir den Vater. Welchen Weg hat er ausgewählt für alle? Jesus Christus. Ich wählte für sie den Weg aus, nicht die Wege. Ich wählte für sie den Weg aus und sitze als Haupt. Stimmt das bei Christus? Ja, wem gegenüber? Und throne wie ein König. Stimmt's auch? Also bitte, hier, wie ein König. Ne? Da, auf dem Platz in der Stadt. Ne? Unter der Kriegschar. Oh, wie schade. Gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Habt ihr schon so eine Kriegschar gesehen und von einer gelesen? Leide Trübsal, schreibt Paulus dem Timotheus, als ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Wann sind wir echte Kriegsleute Jesu Christi? Wenn wir genau das Gegenteil tun, was sonst jeder Kriegsmann im Weltall macht. Ein Kriegsmann in dieser Welt, der haut womöglich alles kurz und klein um sich herum, was ihm nicht passt. Und ein Kriegsmann Jesu Christi lässt sich von allen ringsum kurz und klein schlagen. Leide Trübsal. Und dann bist du ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Und wenn einmal alle Tränen abgetrocknet werden, wer besorgt das? Die Kriegsschar Jesu Christi. Die Kriegsschar des Hiob. Hat er Verständnis? Ja. Deshalb musste Hiob so viel noch leiden, damit er in den nächsten, wie viele Jahrzehnten lebt er noch? Blättern wir gerade jetzt um. Ah. Gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Das ist die Arbeit der Kriegsleute Jesu Christi. Und das ist die letzte Funktion des Heiligen Geistes am goldenen Leucht, die siebte. Zu trösten alle Trauernden. Hier sind wir gleich. Letzte Kapitel Hiob. Elihu, wer ist er? Von allen dabei stehend, gut erzogen, schweigt wie lange, bis wir lesen, die Worte Hiob sind zu Ende. Ende Vers 1, Kapitel 31, Vers Kapitel 32 beginnt. Und jene drei Männer hörten auf, dem Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Und jetzt meldet sich der Jüngste hier. Schön stille geblieben. Bis Hiob schweigt und die Ältesten schweigen. Großartig. Aber jetzt entbrennt dem sein Zorn. Einmal, zweimal, dreimal, viermal lesen wir. Wieder wen denn? Wieder Hiob, den Selbstgerechten, Nummer 1, und gegen die Freunde Hiobs. Ihr Freunde Hiobs, ich fasse das kurz zusammen, lese noch zwei, drei Worte. Ihr vermochtet ja nicht diesem selbstgerechten Pharisäer so die Meinung zu sagen, dass der davon überzeugt wird. Das besorge jetzt ich. So, ihr habt versagt. Vers 12. Ich richtete meine Aufmerksamkeit auf euch und siehe, keiner ist unter euch, der Hiob widerlegt. Stimmt. Und was der sich leistet, jetzt dem Hiob unterzuschieben, das übertrifft die Summe dessen, was die Freunde sich geleistet haben. Nämlich, nur Kostprobe, Kapitel 34, Vers 7. Wer ist ein Mann wie Hiob, der Hohn trinkt wie Wasser und in Gesellschaft geht mit denen, die Frevel tun und wandelt mit gottlosen Menschen? Womit du den anderen verurteilst, verdammst du dich selber. Wieso hier? Er sagt ja, wer ist ein Mann wie Hiob, der Hohn trinkt wie Wasser? Wer serviert denn dem Hiob den Hohn? Die drei Freunde und jetzt gerade der Elihu. Und in Gesellschaft geht, mit denen die Frevel tun. In was für einer Gesellschaft ist denn der Hiob Gott? Ne? Mit gottlosen Menschen. Kapitel 34, Vers 34. Immer Elihu noch. Männer von Verstand werden zu mir sagen, und ein weiser Mann, der mir zuhört. Hiob redet nicht mit Erkenntnis, und seine Worte sind ohne Einsicht. Ach, dass doch Hiob fort und fort geprüft würde, wegen seiner Antwort nach Frevelart. Denn er fügt seiner Sünde Übertretungen hinzu und klatscht unter uns in die Hände und mehrt seine Worte gegen Gott. Ja. Auf diesen Elihu findet Gott es für richtig, bei der Beurteilung der Freunde kein Wort zu verlieren. Über wen verliert er auch kein Wort? Über Satan. Von Satan wird nur noch indirekt geredet und dann ganz vollständig geschwiegen, denn durch die Übergabe Hiobs in die Gewalt Satans hatte Gott die Absicht, den Satan vollständig zum Schweigen zu bringen. Als der Elihu zu reden, während der Elihu noch am Reden ist, Kapitel 38, also er spricht gerade noch, Elihu, Kapitel 37, Vers 23, 24, den Allmächtigen, den erreichen wir nicht, den Erhabenen an Kraft, und das Recht und der Gerechtigkeitsfülle beugt er nicht. Darum fürchten ihn die Menschen, er sieht keine an, die weisen Herzens sind. Dabei hat er etwa 70 Mal von seiner Weisheit und seiner Einsicht und seinem Wissen und so weiter, seiner Frömmigkeit Propaganda gemacht. Jetzt, während Elihu noch redet und Jehova antwortete dem Hiob, was hat der erste Sprecher dem Hiob einmal gesagt? Du kannst schreien, solange du willst, Gott wird dir nicht antworten. Jetzt da antwortet Gott dem Hiob, aber aus dem Sturm. Das heißt, Gott selbst ist nicht im Sturm. Hiob ist jetzt der, ich muss schuldig sein, Name der Erklärung, ist bereit, sich von Gott im Sturm anrennen zu lassen und sich darunter zu beugen, damit Gott die Freunde Hiobs schonen kann. Genau wie bei Christus. Also während Elihu noch spricht, im Moment spreche ich. Es stellt euch vor, in dem Moment habe ich einen Satz ausgesprochen, kommt eine Stimme vom Himmel, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Würdet ihr euch betroffen fühlen? Nein. Ihr seid ja gar nicht am Sprechen. Wer spricht denn gerade jetzt? Der Bruder Mul. Ne? Also während Bruder Mul spricht, kommt eine Stimme vom Himmel. Die hört ihr alle. Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Dann stünde ich da. Jetzt habe ich gemeint, ich hätte Worte der Erkenntnis gesagt. Ne? Ja, blamiert. Ja. Jetzt gürte doch wie ein Mann deine Lenden. Auch die unheimliche Einstellung des Elihu legt Gott auf Hiob, seinen Knecht. Und alles, was Gott dem Hiob nun sagt und vorwirft und so weiter, nimmt Hiob gehorsam auf sich. Ja. Ja, weißt schon, was kommt. Die wunderbaren Worte, wie kannst du knüpfen das Gebinde des Siebengestirns und so weiter, können wir nicht. Wir haben zum Glück schon gelesen vom Behemoth und vom Leviathan und schließen mit den letzten Worten Gottes, um alle Probleme dieses Buches und der Personen göttlich zu lösen. Es entbrennt der Zorn Gottes wieder die beiden Freunde und den Sprecher, den Dritten. Denn nicht geziemen habt ihr von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Gehe zu meinem Knecht Hiob. Er möge für euch bitten, dann will ich euch annehmen. Denn ihr habt nicht geziemen von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Gott identifiziert sich mit Hiob. Alles, was sie dem Hiob an den Kopf geworfen haben und Giftpfeile ins Herz abgeschossen haben, haben sie Gott, Christus, angetan. So. Segnet das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und Hiob lebte nach diesem 140 Jahre. Oh. Also das war noch ein Patriarch, ganz im frühen, vielleicht noch im zweiten Jahrtausend, zwischen Noah und Abraham. Ja, ganz sicher. Nach 140 Jahren, und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder, vier Geschlechter. Und Hiob starb alt und der Tage satt. So. Was heißt das für Gott und Christus? Hiob starb alt und der Tage satt. Dann hören die Zeiten auf, die Tage, das gibt es nicht mehr. Und Christus hat das Ganze all dem Vater übergeben. Und was hört auf für Gott? Jede Herrschaft und Gewalt. Denn Gott ist nur noch Vater. Dann ist das Ganze eine Familie Gottes. Soweit.
Weiteres Band leer.